Ja, guten Abend und herzlich willkommen zum Gottesdienst am 5. Sonntag nach Trinitatis. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid und ich möchte euch grüßen mit dem Spruch für diese Woche aus Epheser 2, Vers 8. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es.
Ja, was wären wir ohne die Musik? Und schön, dass wieder einigermaßen so ist, dass wir tatsächlich auch, wenn auch mit Maske, singen können. Ja, eigentlich wünscht man sich ja eher in einem Fußballstadion zu predigen. Das hat zwei Vorteile. Einmal ist es voller und zum Zweiten, Abstandsregeln gibt es da auch nicht. Insofern müssen wir noch eine Zeit leben, freuen uns aber darüber, dass es so ist, wie es jetzt ist. Eigentlich bin ich schon beim Thema. Zwei Drittel, so landläufig 66% der Deutschen fühlen sich durch die Corona-Regeln und Maßnahmen eingeschränkt, beschränkt in ihrer Freiheit. Tja, sehen wir das auch so? Ich glaube ja. Und darum soll es heute gehen, um die Freiheit. Und um die Freiheit insbesondere der Christenmenschen. Vielleicht habe ich jetzt ja schon den ersten Fehler gemacht. Christenmenschen oder muss ich nicht besser sagen Christenmenschen und Menschinnen? Was darf Mann und Frau denn heute eigentlich noch sagen? Die sogenannte gendergerechte Sprache hat uns auch etliche Freiheiten, wie ich finde, gekostet. Und so sind wir auf zwei Hintertüren bei dem großen Thema Freiheit. In der Bibel lesen wir dazu, und diesen Predigttext habe ich für heute ausgesucht, ganz kurz in Galater 1, 5, Vers 1. So bestehet nun in der Freiheit, zu der uns Christus berufen hat, und lasset euch nicht wiederum vom knechtischen Joch unterfangen. Und im 13. Vers lesen wir, ihr aber Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Ja, was ist für dich, für sie persönliche Freiheit? Wie würden wir die Frage beantworten? Schnell merken wir, dass wir sie eigentlich nicht beantworten können, ohne dass uns sofort Unfreiheiten einfallen. Meine Frau sprach unlängst von einer netten Nachbarin, so gerade 30 Jahre alt. Sie könne ja jetzt wieder nach Ende der Corona-Maßnahmen aktiv werden. Also sie sei ja schließlich ungebunden. Habe ich im Moment darüber nachgedacht und gesagt, ja, auch feste Beziehungen, zum Beispiel Ehen, haben so offensichtlich auch ihre Gebundenheiten. Gibt es einen Dichter, Oscar Wilde heißt der, das fand ich ganz nett, der hatte eine Ehedefinition, die heißt, Ehe ist die gegenseitige Freiheitsberaubung im beiderseitigen Einvernehmen. Neulich auch wieder meine Frau hat sie einen Neunjährigen gefragt, was für ihn Freiheit bedeutet. Nach kurzer Überlegung antwortet er, Freiheit ist, wenn ich lesen kann, was ich will. Und wenn du nicht kannst, so die Nachfrage, dann werde ich laut, antwortete er, ohne zu zögern. Nun, man muss nicht nur an die alte DDR denken und aktuell vielleicht an Weißrussland oder Russland oder das, was uns Open Doors immer wieder erzählt, um diese Freiheitsdefinition zu verstehen. Wo liegen unsere persönlichen Freiheitswünsche und Freiheitsbeschränkungen? Sind wir frei? Oder wie werden wir frei? Was heißt es, eigentlich frei zu sein? Das sind eigentlich zeitlose Fragen. Und ich möchte dazu jemanden befragen, der wie kein anderer zu den wohl berühmtesten Querdenkern und Freiheitsdenkern gehörte, Martin Luther, 1483 geboren. Wie kaum ein anderer beschäftigte er sich mit der Botschaft der Freiheit. Man muss ihn deshalb als Experten der Freiheit bezeichnen. Zu den Fragen rund um die Freiheit habe ich drei Aspekte ausgewählt. Erstens, erst in der Unfreiheit stellt sich die Frage nach der Freiheit. Ein zweites, Freiheit hat eine äußere und eine innere Seite. Und ein drittes, Freiheit in der Unfreiheit ist Zusage und gleichzeitig christlicher Auftrag. Zum Ersten. Luther war nicht der Erste, aber sicher einer der Prominentesten, der erfahren musste, dass man nicht alles einfach schreiben und sagen darf. Und wir haben ihn sicherlich nicht immer präsent, aber so vielleicht doch schon mal davon gehört, im Grundgesetz Artikel 5, da hätte ihm das wahrscheinlich auch nicht geholfen. Da steht nämlich, dass man frei ist in Wort und Schrift. 2015 wunderte mich eine sehr einseitige Berichterstattung in unserer Presse. Und das war der Flüchtlingssommer jener Tage. Und ich bat einen Freund um Aufklärung, der einen guten Kontakt zu den berichtenden Journalisten hatte. Dieser entschuldigte sich hinter vorgehaltener Hand, damals noch ohne Maske. Das durfte ich nicht alles schreiben. Man wird doch wohl noch die ganze Wahrheit schreiben dürfen. Es gibt doch das Recht auf freie Meinungsäußerung, Artikel 5. Aber Gesetze sind wie Wettervorhersagen. Sie bestimmen nicht, wie das Wetter wirklich wird. Und wenn man Glück hat, passt es. Schon gut 300 Jahre vor Luther schrieben Menschen in die sogenannte Magna Carta Libertatum, Urkunde der großen Freiheit, dass kein Freier verhaftet, eingekerkert, enteignet, in Acht erklärt, ausgewiesen oder in anderer Weise verfolgt werden darf. 13. Jahrhundert. Die Realität sah damals und sieht heute anders aus. Vor exakt 500 Jahren, im Frühjahr des Jahres 1521, wird Luther vor den Reichstag in Worms zitiert. Und vielleicht hat der eine oder andere schon mal einen Luther-Film gesehen, wo das sehr eindrücklich dann beschrieben und dargestellt wird. Er ist eingeladen worden oder zitiert worden und sollte seine Schriften und Auslegungen widerrufen. Wir wissen, was daraus geworden ist. In leichter Abwandlung könnte man sagen, hier stehe ich, ich schreibe nicht anders. So ähnlich formulierte er damals. Für ihn blieb eins und eins zwei und nicht drei. Die kirchliche und seinerseits staatliche Macht bezichtigte ihn, gegen geltende Ordnungen zu verstoßen und belegten ihn mit einer eigentümlichen Freiheitsstrafe, die ihn das Leben hätte kosten können. Man erklärte ihn, wie man damals sagte, für vogelfrei und gab dem jungen Reformator zum gesellschaftlichen Abschuss frei. Damit wurde ihm eine ganz andere Ausgangssperre auferlegt, als die, die wir gerade hinter uns oder vielleicht vor uns haben. Luther hatte aber keine schwache EU, sondern starke Freunde hinter sich, die Luther mit einer neuen Identität versahen und in die Sicherheit auf die Wartburg brachten. Und dort übersetzte er, wie wir wissen, die Bibel, ich sage das jetzt mal ohne Scherz, in gendergerechte Sprache, was eigentlich nur so viel bedeutet, wie das soziale Gefüge der Menschen im Blick zu haben. Luther nannte das, dem Volk aufs Maul zu schauen. Das ist das, was Politiker und Kirchen vielleicht am wenigsten können. So wurde er zum Anwalt und Sprachrohr der kleinen Leute. Schon zu seiner Zeit missverstand man ihn jedoch als den politischen Befreier, der die unfreien Verhältnisse ändern wollte durch einen äußeren Befreiungskampf. Berühmtestes Beispiel ist sein Reformatorkollege Thomas Müntzer, der sich dann zum Anführer in den Bauernkriegen aufschwang und 1524 dann loslegte mit seinen Bauern. Wir wissen, was daraus geworden ist. Aber Müntzer, was will man ihm vorwerfen, hatte bei Luther gelesen, ich zitiere, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Und schon gar nicht Jens Spahn würden wir vielleicht heute dazu fügen und etliche Querdenker tun das ja auch so, genau so. Soweit sie aus dem kirchlichen Umfeld stammen, ebenfalls Masken und Impfkrieg, wir kennen das. Wir sind frei, wir lassen uns nicht vorschreiben, was wir zu tun und zu denken haben. Könnte es aber sein, dass wir äußere Freiheit, vielleicht sogar Reisefreiheit, verkürzt als Freiheit missverstanden oder mindestens überbewerten? Könnte es sein, dass wir die Medaille der Freiheit nur zu oft nur von einer Seite betrachten? Nehmen wir eine andere dazu. Freiheit hat eine äußere und eine innere Seite. Luther hatte, wie wir hörten, manche äußere Freiheitsbeschränkungen durchlebt und durchlitten. Vor allem aber wusste er darum, dass innere Unfreiheiten buchstäblich mehr belasten, einkerkern und schlimmer sind als die äußeren. Das wussten auch viele Denker vor ihm schon. Man handelt zu oft, das wissen wir, anders als man eigentlich will. Ich erinnere mich an eine Begebenheit eines Kollegen, der etwas tat, was ich absolut nicht für möglich gehalten hatte, und sagte ihm das, das hätte ich nicht von Ihnen erwartet. Und er sagte mir, ich auch nicht. Innerlich gebunden zu sein. Was heißt das, nicht alles seelisch belastet zu sein und genau darin unfrei zu sein? Wer in der Isolation ist, zurückgeworfen auf sich selbst, lernt die innere Seite seines Menschseins vielleicht noch mal viel stärker kennen, wie auch viele jetzt in Corona-Zeiten erlebt haben. Und diese inneren Unfreiheiten, die kerkern ein. Erst die Erkenntnis der inneren Unfreiheit, das hatte auch Luther begriffen, da weiß man erst, was Freiheit ist. Oder mit dem bekannten deutschen Mystiker Meister Eckhart heißt er zu sagen, 13. Jahrhundert, man muss lernen, bei allem, was man tut, innerlich frei zu sein. Und genau hier hatten wir, wie wir die Geschichte Luthers kennen, zuerst bei sich selbst die größten Unfreiheiten erlitten und dann in der Auseinandersetzung mit der biblischen Botschaft erkannt. 1520 fasst Luther einen Teil seiner Erkenntnisse, und vielleicht reden wir besser über seine Glaubenserfahrung, in seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen zusammen, eine jener Schriften, die quer zu den damaligen Auffassungen der Kirchenlehrer und des politischen Establishments, der politischen Führung standen. Luther schrieb in dieser Schrift, dass ein jeglicher Christenmensch von zweierlei Natur ist, geistlicher und leiblicher. Nach der Seele wird er ein geistlicher, neuer, innerlicher Mensch genannt. Nach dem Fleisch und Blut wird er ein leiblicher, alter und äußerlicher Mensch genannt. Wer kennt nicht das Gefühl einer belasteten Seele? Etwas, was uns auch dann nicht loslässt, wenn äußerlich alles in Ordnung ist. Luther kannte diese inneren Kämpfe und diese Gebundenheiten nur zu gut. Als mittelalterlicher Mensch war er, wie wir wissen, eingebunden in ein kirchliches System der Unfreiheiten, das eigentlich innere Befreiung versprach. Es war nicht nur der sogenannte Ablasshandel, der den Menschen erfolglos suggerierte, ihren Seelenfrieden zu finden, sondern ebenso die vielen religiösen Riten. Wie erfolglos das war, hatte Luther jahrelang selbst erfahren, sogar als Mönch. Die ihn zu seiner Zeit belastende Frage war, wie bekomme ich einen gnädigen, einen verzeihenden Gott? Unser Gesundheitsminister redete vor einiger Zeit davon, nach der Pandemie werden wir uns eine Menge zu verzeihen haben. Immerhin setzt das ja der Erkenntnis voraus, dass ich für etwas Verantwortung trage, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Und um es zurückhaltend zu sagen, Luther hätte ein leichtes Sorry, so wie wir das oft sagen, nicht gereicht. Ihm ging es um die Befreiung des ganzen Lebens in der Verantwortung vor Gott. Und der war ihm jahrelang der gerechte Richter, der als solcher eben nicht verzeihen kann. Aber der Mensch des 21. Jahrhunderts, wir sind keineswegs besser dran. Dass wir vielleicht Gott nicht mehr auf dem Zettel haben, hilft nicht. Die innere Unfreiheit durch Schuldgefühle und andere Belastungen bleiben oft zurück. Und wir sprechen heute auch oft über das sogenannte Unverzeihliche, über das, was wir uns vielleicht selber nicht verzeihen können. Der Atheist Jean-Paul Sartre schrieb, frei sein heißt, zum Freisein verurteilt zu sein. Er hat dabei genau im Blick, dass wir unsere Entscheidungsfreiheit über alle Dinge mit der eigenen Verantwortung dafür bezahlen. Aber vor wem verantworten wir uns eigentlich? 1990 hat man es immer noch geschafft, in die Präambel des Grundgesetzes hineinzuschreiben, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Luther würde begeistert zustimmen. Aber sind wir nicht zunehmend geneigt und bereits dabei, neben dem deutschen Volk vor allem auch Gott zu streichen? Luthers Gesichtsausdruck würde sich verfinstern. In seiner Freiheitsschrift zitiert er aus den biblischen Apokryphen. Dort heißt es, Anfang aller Sünde ist von Gott weichen und ihm nicht trauen. Ein drittes. Freiheit in der Unfreiheit ist Zusage und christlicher Auftrag. Wer Jesus von Nazareth im Kopf hat, kommt an dem Jesus Christus und dem Evangelium der Freiheit nicht vorbei. Nach Luther geht es darum, so sagt er, dass wir gründlich mögen erkennen, was ein Christenmensch sei und wie es getan sei um die Freiheit, die ihm Christus erworben hat. So wieder in seiner Freiheitsschrift. Und genau da liegt der springende Punkt. Es geht nicht um die Freiheit des Menschen, sondern es geht um die Freiheit des Christenmenschen, der weiß, dass er sich vor Gott zu verantworten hat. Aber weil er als Mensch den Ansprüchen Gottes nie genügen kann und in seinem Leben immer Schuld auf sich lädt in vielen Varianten, mindestens aber in seiner Abkehr von Gott sündig wird, das heißt getrennt ist von Gott, ist er allein nicht in der Lage, die Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Die Befreiung des Menschen ist aber dennoch möglich, ja, sie ist schon geschehen. Johannes 8, Vers 36, so euch der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Das ist das Evangelium oder auf Deutsch die frohe Botschaft. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen, wie wir im Galaterbrief eben hörten. So euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Galater 1, Vers 1. Das ist der Kern eines und des unauflöslichen Versprechens des Jesus Christus angesichts unserer Unfreiheiten im Leben. Durch den Mann am Kreuz ist die Befreiung gerade und insbesondere auch der inneren Lasten geschehen und der Rückweg zu Gott eröffnet. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Optik hier hätte, dann würde ich euch ein Bild von Lukas Cranach zeigen, einem Zeitgenossen von Martin Luther, der Jesus praktisch ja, sehr leibhaftig in den Kirchenraum holte, so wie er dort am Kreuz zu sehen ist. Und der große Hinweis, vielleicht kennt ihr ihn auch im Isenheimer Altar, wo Johannes eben auf diesen Jesus zeigt mit dem überlangen Finger. Das ist der Mann, von dem die Freiheit kommt. Am Kreuz ist die Vergebung aller Sünde vollzogen und alles Trennende von Gott beseitigt. Auch und gerade die inneren Lasten hängen dort. Daraus erwächst die Freiheit, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, wie wir das im Römerbrief lesen können. Naja, vieles wussten wir schon, ne? So als religiöses Bekenntnis können wir das sicher so hinnehmen. Und mindestens als Christen wussten wir das, besonders sonntags. Aber wie sieht die Lebenspraxis aus? Wie leben wir so einen Satz, ihr seid zur Freiheit berufen, in unserem vielfältig belasteten und spätestens morgen wieder startenden Alltag? Gerade Luther war jemand, der Jesus aus den Dogmen, aus den Lehrsätzen der Kirche in ein befreites Alltagsleben holen wollte. In seiner Freiheitsschrift wiederholt er ein ums andere Mal, dass keine religiöse Übung, keine Spende, damals Ablass genannt, kein Kirchenbesuch, kein soziales Engagement, nichts kann Gott gnädig stimmen. Nur zu gut weiß er, dass wo immer Menschen handeln, sie nur zu oft als in ihrer Menschlichkeit gebundene Fehler machen und Schuld auf sich laden. In vielen Beziehungen. Gerade in unserer Zeit haben wir neu wahrgenommen, dass finanzielle Gier und machtbezogene Begierden verschiedenster Art menschlich sind und bleiben werden. Jetzt geht's gerade los mit gefälschten Impfpässen. Luther redet da von einer gefallenen Kreatur und schließt die Priester seiner Zeit ein. Aber der durch Christus befreite Mensch, der annimmt, was Jesus für ihn getan hat, dem erwächst die Aufgabe und die Pflicht, die Luther im oft wenig beachteten zweiten Teil der Kernaussage zur Freiheit des Christenmenschen beschreibt. Dort heißt es, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht und jedermann untertan. Dieser Teil wird gerne weggelassen. Die zur Freiheit Berufenen, wie wir im Galaterbrief hörten, dürften nicht länger zu den Menschen zählen, denen man zutrauen muss, dass sie sich gegenseitig die, sagen wir, Maske über die Ohren ziehen, sondern vielmehr, wie sagt Paulus, durch die Liebe einer dem anderen diene. Wir haben es gehört. Der bekannte Nelson Mandela sagte dazu, dass wir nicht nur unsere eigenen Fesseln abstreifen sollen, sondern, jetzt kommt sein Wort, ein Leben führen, das auch die Freiheit anderer respektiert und fördert. Oder mit Luther? Der Mensch, Zitat, soll in allen Werken frei und nur darin gerichtet sein, dass er den anderen Leuten damit diene und nütze sei, nichts anderes sich vorstelle, was dem anderen Not ist. Darum, wie uns Gott hat durch Christum umsonst geholfen. Das ist der Grund. Die gegenwärtige Maskenpflicht und all diese Regelungen etwa und weitere Einschränkungen sind zweifellos Unfreiheiten. Wer wollte das bestreiten? Die aber genau die Freiheit des anderen ermöglichen, mir frei gegenüberzutreten. Ohne Angst, durch mich etwa infiziert zu werden und sich damit freier bewegen zu können. Die Unfreiheit der Maskenträger ermöglicht so die Freiheit der Unmaskierten. So sollte der Blick des befreiten Christen immer auf das Wohl der anderen gerichtet sein. Dessen Splitter im Auge ist übrigens aus dem gleichen Material wie mein eigener Balken, der durch vielfaches Versagen zur Lebenslast wird. Wir durch Christus sind die Befreiten. Durch Christus können wir uns als befreite Sünder in die Augen sehen. So sagt Luther, wer aber nicht glaubt an Christum, dem dient kein Ding zum Guten. Er ist ein Knecht aller Dinge, muss sich aller Dinge ärgern. Aber auch Christenmenschen, nicht besonders vielleicht, ärgern sich gelegentlich. Auch über die Obrigkeit, sei sie christlich oder nicht, was schon gar nicht vom Parteinamen abhängt. Luther war nicht per se ein Verteidiger oder Gegner der Obrigkeit. Zwar kannte er auch den Römerbrief 13 gut, dort schrieb Paulus ja, wie wir wissen, dass alle Obrigkeit von Gott eingesetzt ist, auch die Unfähige. Aber wenn diese sich abkoppelt von Gottes Wort und sich als unfähig erweist, muss man die Freiheit eines Christenmenschen zur Not mit Ungehorsam verteidigen und kämpfen. Der Spruch des letzten Monats hieß, na, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es lohnt sich dazu auch in die Schrift zu schauen. 1523 hat Luther sie geschrieben, von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei und wie weit nicht. Da gibt es also durchaus Gehorsamsgrenzen. Aber wenn man nun sehr vereinfacht in unsere Zeit weiterdenkt, ist es wichtig zu beachten, dass Luther in der Auseinandersetzung mit der Welt und den unfähigen Fürsten seiner Zeit immer seinen Gott mit auf dem Zettel hatte und im Gebetbuch. Verantwortung vor Gott und den Menschen. Genau in der Reihenfolge. Erst in der Prüfung mit Gottes Wort können Entscheidungen gegen die Obrigkeit getroffen werden. Aus dieser Quelle speiste sich auch der Widerstandsgeist eines Dietrich Bonhoeffer, den wir alle schätzen. Er schrieb, der Wille Gottes kann sehr tief verborgen liegen unter vielen sich anbietenden Möglichkeiten, weil er auch kein von vornherein festgelegtes System von Regeln ist, sondern in den verschiedenen Lebenslagen ein jeweils neuer und verschiedener ist. Darum muss immer wieder geprüft werden, was der Wille Gottes sei, Herz, Verstand, Beobachtung, Erfahrung müssen bei dieser Prüfung miteinander wirken. Auch als Prüfer, als dieser Prüfer, ist der Christenmensch ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Die Voraussetzung ist aber, dass der Mensch die Befreiung für sich angenommen hat und zuvor in Richtung des Vaters geblickt hat. Es gibt ein schönes Bild von Vinzenz van Gogh. Vielleicht haben es einige bei euch im Wohnzimmer hängen. Ja, schön. Dort sieht man etwas, was wir alle mal gemacht haben. Vinzenz van Gogh hat immer so den ländlichen Raum beschrieben. Dort ist ein Bauer in seinem Gemüsegarten. Eine Mutter steht mit ihrer kleinen Tochter an der Tür, so einige Meter davon entfernt. Und nun lässt die Mutter die Tochter los und sie macht die ersten Schritte. Sie macht die ersten Schritte, die ersten selbstständigen Schritte, befreit von der Mutter. Im Grunde ist das auch ein Blick auf unser Leben. Auch wir haben das Gefühl sicherlich einmal genossen mit diesen ersten selbstständigen Schritten. Auch wir liefen wackelig und vom Sturz bedroht dann einmal los in die Arme des Vaters oder der Mutter, die uns liebevoll unterstützten, auf dem Weg ins freie Leben uns trösteten, wenn wir hinfielen und wieder aufhalfen. Im Kern ist das, was in diesem Bild gemalt ist, genau das, was die christliche Botschaft für unser Leben ist. Auf dem Weg in die Freiheit, die Gott uns Menschen zugesagt hat. Wir müssen zwei Dinge haben, die richtige Blickrichtung und dann loslaufen. Amen. Wir beten gemeinsam, Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.